Ja, vielen Dank. Die Predigt heute wird wahrscheinlich ein paar Minuten länger als sonst. Gucken wir mal. Ich meine, wir sind ja dadurch, dass die Kaffeepause nicht war, ganz gut in der Zeit. Und ja, genau, deshalb die Steine, genau. Aber es ist einfach ein Thema, wo ich gedacht habe, das ist jetzt irgendwie schwierig, da zwei Predigten draus zu machen. Es ist aber gleichzeitig auch ein wichtiges Thema, wo ich eh schon eigentlich nicht alles dazu sagen kann, was eigentlich zu sagen wäre. Ich meine, ist ja eh immer so. Und deswegen habe ich gedacht, naja, ich glaube, das kann ich euch heute Morgen auch mal zumuten. Und zwar will ich heute gerne über einen ganz bestimmten Psalm predigen. Ich weiß nicht so, wie es euch mit dem Thema Psalmen geht. Wir hatten ja zum Beispiel letzte Woche beim Anbetungsgottesdienst auch so einen interaktiven Teil, wo einfach jeder eingeladen war, nach vorne zu kommen und einen Abschnitt oder auch einen kompletten Psalm vorzulesen, bei dem er sagt, der gibt mir einfach besonders viel. Und es ist ja tatsächlich so, dass ganz viele Christen wirklich so einen Lieblingspsalm haben oder so ein paar Psalmen, wo sie einfach sagen, der bedeutet mir einfach richtig was. Und ich denke, so ein Hauptgrund, warum Psalmen in uns immer wieder auch ganz viel zum Schwingen bringen, ist, weil es eben gerade keine Lehrtexte oder sowas sind. Psalmen, das sind eigentlich emotionale Gebete, so in Form von Liedern oder von Gedichten. Und wenn wir selber unter dem Eindruck von starken Emotionen stehen, ob das jetzt irgendwie Trauer ist oder ob das Freude ist, dann ist es oft ein ganz großer Segen, wenn man so das Gefühl hat, hey, da ist ein Mensch, der weiß ganz genau, wie es mir in dieser Situation geht. Ich bin nicht allein mit diesem Gefühl, sondern der hat meinem Gefühl wirklich Worte verliehen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ja viele Christen, auch viele Juden übrigens, einfach die Psalmen wirklich lieben. Und wie gesagt, ich möchte heute über einen ganz bestimmten Psalm predigen, der ist eigentlich ja zweifach interessant. Zum einen ist er interessant, weil das einer der prophetischsten Psalmen ist, die wir in der Bibel überhaupt finden, der auch wirklich zeigt, dass Psalmen mehr sind als einfach nur spirituelle Lyrik. Auch da steckt wirklich Gottes Wahrheit und Gottes Wort drin. Zum anderen ist dieser Psalm aber auch sehr interessant, weil der wirklich so einen ganz bewegenden Einklang bildet von Klage und Verzweiflung auf der einen Seite und Trost und Hoffnung auf der anderen Seite. Und letztlich auch ja wirklich ganz viel von dem umreißt, was eigentlich so im Kern unserer Nachfolge von Jesus steht. Und jetzt hatten wir ja so die letzten 10 Tage prächtigstes Herbstwetter, also von der trüben Jahreszeit kann wahrlich keine Rede sein. Aber gleichzeitig ist der November auch der Monat, an dem wir den Volkstrauertag begehen. Wir haben den Totensonntag jeweils in 7 beziehungsweise in 14 Tagen. Und außerdem sind ja auch wir Christen nicht davor gefeit, Situationen zu erleben, die uns wirklich an Grenzen bringen, die uns wirklich verzweifeln lassen. Und ich möchte deswegen heute gerne über den Psalm 22 predigen. Der ist auch bekannt als der sogenannte Leidenspsalm. Und ich kann, wie gesagt, jetzt nicht alles irgendwie auslegen, was dort in Details drin steckt. Ich will einfach einzelne Aspekte aufgreifen aus diesem Psalm. Aber trotzdem glaube ich, das ist einfach mal gut, wenn wir diesen Psalm in seiner Gesamtheit auf uns wirken lassen. Er ist nicht so fürchterlich lang. Und genau, Christina, du wirst deswegen jetzt einfach mal den Psalm für uns vorlesen, und zwar in der Luther-Übersetzung, weil ich einfach finde, für Psalmen ist Luther immer noch die schönste Übersetzung.
Ein Psalm Davids vorzusingen nach der Weise, die Hirschkuh, die früh gejagt wird. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch ich finde keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, er hat Gefallen an ihm. Du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen, du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an, du bist mein Gott von meiner Mutterschoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn hier ist kein Helfer. Gewaltige Stiere umgeben mich, mächtige Büffel haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, und meine Zunge klebt mir an meinem Gaumen, und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben, und der bösen Rotte haben mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke, eile, mir zu helfen. Errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Hunden. Hilf mir aus den Rachen des Löwen und vor den Hörnern wilder Stiere. Du hast mich erhört. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet. Ehret ihn, ihr alle vom Hause Jakob, und vor ihm scheuet euch, ihr alle vom Hause Israel. Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er's. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden, und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren, aller Welt enden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn des Herrn ist das Reich, und er herrscht unter den Heiden. Ihn allein werden anbeten alle, die in der Erde schlafen, vor ihm werden die Knie beugen alle, die zum Staube hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen, vom Herrn wird man verkündigen, Kind und Kindeskind. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit preisen dem Volk, das geboren wird. Denn er hat's getan.
Ja, vielen Dank. Also ich finde einfach, was für eine wunderschöne Sprache. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser in diesem Bild. Da steckt so viel drin, was man so assoziieren kann. Und ja, einfach schön, diese Luther-Übersetzung. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ja ein sehr bekannter Vers aus dem Psalm. Es ist Teil der letzten Worte, die Jesus am Kreuz ja gesprochen hat, oder besser gesagt, die er geschrien hat. Und es ist aber in diesem Psalm nicht die einzige Stelle, die im Zusammenhang steht mit dem Sterben von Jesus. Wir lesen in Vers 17, sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Man kann dieses hebräische Wort durchgraben hier auch übersetzen mit durchbohrt. In Vers 19 steht, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. In den Versen 8 und 9 steht, alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Und das sind genau die Dinge, die Jesus am Tag seines Todes erlebt hat. Und was ich so faszinierend daran finde, ist, dass dieser Psalm geschrieben worden ist ungefähr 1000 Jahre, bevor Jesus als Mensch überhaupt geboren worden ist. Und viele von den Dingen, die wir hier lesen, auf die hatte Jesus ja überhaupt keinen persönlichen Einfluss. Also sprich, Jesus konnte ja jetzt irgendwie nicht machen, dass sie irgendwie um sein Gewand losen oder so. Es ist einfach eine prophetische Zusage, die eingetroffen ist. Und tatsächlich ist dieser Psalm, der ist eigentlich ziemlich umstritten, so auch gerade in der historischen kritischen Forschung, weil immer wieder so das Argument ist, naja, das ist doch zu gut, um wahr zu sein. Das kann doch überhaupt gar nicht sein, dass all diese Dinge vom Tod von Jesus 1000 Jahre vor seiner Geburt so präzise im Alten Testament beschrieben sind. Und trotzdem steht's dort. Das ist was für eine Sache, die mich an diesem Psalm wirklich ungemein fasziniert. Und jetzt ist es aber so, dass das Kreuz und dieser Tod von Jesus am Kreuz, das ist ja theologisch eine unheimlich vielschichtige Sache. Das beinhaltet solche Themen wie das stellvertretende Opfer von Jesus. Da geht es um Erlösung, da geht es um Sünde, um Buße, um Rechtfertigung durch das Blut von Jesus. Also das ist irgendwie komplex genug, dass du dich dein Leben lang mit diesem Thema beschäftigen kannst und du wirst immer noch nicht dahin kommen, dass du alles irgendwie durchstiegen hast, was da an Glaubensgeheimnissen drinnen steckt. Und es ist auch gut und wichtig, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Das sind wirklich die Stützpfeiler unseres christlichen Glaubens. Aber ich will heute Morgen mich diesem ganzen Thema eigentlich mal so annähern, wie es auch so der Stimmung in diesem Psalm 22 entspricht. Und damit meine ich einfach Folgendes. Wenn zunächst mal David und dann später auch Jesus diese Frage stellen, dieses mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann ist das in dieser Situation keine philosophische Frage. Das ist nicht die Frage eines Theologieprofessors, der irgendwo in einem Hauptseminar steht, wo es dann um das Theodizee-Problem geht und dann will er seinen Studenten mal hier eine Nuss zum Knacken geben oder irgendwie sowas. Das ist die Frage von zwei Menschen, die zutiefst verzweifelt sind, die wirklich am Ende sind, was Jesus angeht, sogar im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich am Ende. Und dann ging es weiter nach dem Ende. Und David sagt hier direkt im Anschluss an diese Frage, ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Und wir lesen auch bei Jesus, er hat diese Worte nicht irgendwie gemurmelt oder gepredigt oder mal eben gesagt, ich würde da gern noch mal was zitieren. Er hat diese Worte wirklich geschrien, gebrüllt, heißt es dort eigentlich wortwörtlich im Neuen Testament. Und ich weiß nicht, ob du selber schon mal in so einer Situation warst, wo du wirklich das Bedürfnis hattest, zu Gott zu schreien, wo du wirklich an dem Punkt warst, wo du gesagt hast, Gott, warum lässt du das zu? Gott, warum bist du nicht da in dieser Situation? Warum lässt du mich im Stich, Gott? Und bei uns guten Christen kommt in solchen Situationen dann schnell mal auch so diese Frage auf, ja, aber darf man das eigentlich? So Gott dieses Warum ins Gesicht schreien. Und dann fällt uns ein, dass die Bibel ja sagt, dass allen Dingen denen zum Besten dienen werden, die Gott lieben. Und dann singen wir Lieder, wie dieses Lied, das wir auch früher oft gesungen haben, hier Blessed be your name. Und ich mag dieses Lied wirklich, aber so eine Aussage, die da ja drin steckt, ist, hey Gott, alles was da kommt, ich nehme das an und egal was da kommt, ich segne deinen Namen. Und dann kennen wir vielleicht andere Menschen, die in einer ähnlichen Situation stehen und die damit so viel Glauben damit umgehen, mit so viel innerem Frieden, mit so viel Gelassenheit. Aber was ist, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir einfach so verzweifelt sind, so hoffnungslos, so voller Schmerz, dass wir das einfach nicht mehr können? Es ist keine bewusste Entscheidung, so ach, keine Lust mehr, rutsch mir einen Buckel runter, Gott, sondern du kommst an den Punkt, wo du einfach sagst, hey, ich kann das einfach nicht mehr, Gott. Ich kann dich in dieser Situation nicht segnen. Ich kann hier keinen Frieden empfinden. Gott, warum tust du mir das an? Gott, warum lässt du mich im Stich? Ich Ich habe in der Vorbereitung für die Predigt so ein bisschen im Internet rumgesurft und ich bin so auf einen Dialog gestoßen in einem christlichen Internetforum, das einfach so dieses Spannungsfeld, finde ich, sehr schön deutlich macht. Da schreibt eine Melissa: Wie schnell ist das passiert? Irgendwas läuft nicht so, wie man es gerne möchte, und schon gibt man Gott die Schuld. Oder man betet lange um etwas und es kommt nicht so, vielleicht sogar ganz schlimm, und man klagt vor Gott oder klagt ihn an. Was sagt die Bibel dazu und wie geht ihr damit um? Man sieht ja nicht immer gleich das Gute, falls es dann eine gute Wendung nimmt. Man ist sauer, enttäuscht, verletzt, sucht gegebenenfalls einen Schuldigen. Mir fällt es dann nicht leicht zu beten, dein Wille geschehe. Oder Gott, du wirst schon wissen, für was es gut ist, gib mir es Kraft, es durchzustehen, etc. Und es kommt dann die postwendende Antwort von einem Abishai, so sein Nick in dem Forum. Nein, ein Christ darf Gott nicht anklagen, niemand darf das. Wir tun das vielleicht und Gott nimmt uns das dann nicht so sehr übel, aber dürfen? Nein. Wenn man Erfahrungen damit gemacht hat, dass Gott einen immer und immer wieder aus dem Sumpf gezogen hat, wird man darin abgebrüht. Man weiß, dass letztlich doch alles gut wird. Ich habe neulich ein verlorenes Teil gesucht und gesucht. Dann begann ich langsam auf Gott sauer zu werden, besann mich aber, dass ich ihn noch nicht mal gebeten hatte. Also habe ich gebetet. Und ich hatte noch nicht mal das Amen gesagt, da lag das Dingens schon vor mir. Nicht immer klappt das so spontan, aber so ist Gott. Und er tut es auch gern. Er hat es gesagt. Und Melissa antwortet darauf: Ja, du hast recht. Ich merke ja im Herzen, dass es nicht gut ist, dass es falsch ist, es zu tun. Und wenn ich das so lese, dann denke ich mir, hey, es ist schön und gut, wenn dieses verlorene Dingens die Fernsehfernbedienung ist. Aber wenn du ein Kind verloren hast, wenn du einen Ehepartner verloren hast, vielleicht durch Krebs und da ist irgendwie ein monatelanges Sterben vorausgegangen, wenn du sie verloren hast, weil irgendein betrunkener Autofahrer genau in dem Moment über die Kreuzung gerast ist und in seinem Suff nicht in der Lage war aufzupassen. Wenn du Privatinsolvenz anmelden musst und genau weißt, also nach menschlichem Ermessen werde ich mein Haus verlieren, ich werde all das verlieren, wofür ich jahrzehntelang gearbeitet habe. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen wird. Wenn es Menschen gibt, die dir so richtig nahe stehen, die dich hintergehen und du bist so tief verletzt durch diesen Vertrauensbruch, dass du förmlich das Empfinden hast, dass dir der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Wenn es dieses eine Gebetsanliegen gibt, wo du seit Jahren dran bist und du erlebst einfach diesen Durchbruch nicht, nach dem du dich sehnst. Ein unerfüllter Kinderwunsch, eine Krankheit, die Gott einfach nicht heilt oder was auch immer es ist. Und wenn dann Leute kommen und dieses Statement machen, hey, wenn du nicht in der Lage bist, in der Situation mit dem Brustton der Überzeugung zu sagen, hey, Gott weiß schon, was er tut und es ist alles gut, ja, dann bist du halt offensichtlich noch nicht abgebrüht genug. Was für ein Schlag ins Gesicht. Und es gibt Christen, die genau daran zerbrochen sind. Die noch nicht mal daran zerbrochen sind, dass sie in so eine schlimme Situation geraten sind, sondern die daran zerbrochen sind, dass ihnen dann das gespiegelt wird, wie man als guter Christ in so einer Situation umzugehen hat. Darf man Gott dieses Warum ins Gesicht schreien? Wenn du gerade momentan in so einem Spannungsfeld bist, dass du sagst, also auf der einen Seite, ja, habe ich irgendwie so ein Empfinden, wie ich mich als guter Christ verhalten sollte, aber auf der anderen Seite habe ich irgendwie eine Situation, eine Herausforderung, irgendeine Geschichte in meinem Leben, wo ich wirklich so an dieser Grenze bin und sage, hey, eigentlich kann ich das nicht mehr. Eigentlich ist das nur noch Schau. Es ist nicht in meinem Herzen zu sagen, hey Gott, ich nehme das im Glauben an und du seist gesegnet dafür und das wird schon alles irgendwie gut und sinnvoll sein. Wenn das eine Situation ist, in der du jetzt gerade momentan stehst oder vielleicht sogar schon seit Jahren stehst, dann musst du wirklich eine Sache wissen. Jesus hat Gott ins Gesicht geschrien: Warum hast du mich verlassen? Und es war keine Sünde. Jesus hat Gott ins Gesicht geschrien: Warum hast du mich verlassen? Und es war keine Sünde. Und ich will sogar noch einen Schritt weitergehen. Wenn es dort irgendwas gibt in deinem Leben, wo du wirklich mit dieser Frage, warum, zu kämpfen hast, wo du einfach sagst: Hey Gott, ich kann das nicht im Glauben annehmen, ich will das nicht, das macht keinen Sinn. Gott, warum tust du mir das an? Dann ist das kein Zeichen dafür, dass du einen kleinen Glauben hast. Ganz im Gegenteil, es ist ein Zeichen dafür, dass du einen großen Glauben hast. Und weißt du, warum das so ist? Weil es bedeutet, dass du von Gott viel erwartest. Wenn du von Gott enttäuscht bist, weil Heilung ausbleibt, dann bedeutet das, dass du die Erwartung an Gott hast, dass er heilen kann und dass er heilen will. Wenn du enttäuscht bist von Gott, weil er irgendwas in deinem Leben zugelassen hat, was unglaublich schmerzhaft ist, dann bedeutet das, du hast die Erwartung an Gott, dass er eingreift, dass er dich beschützt, dass er dich bewahrt. Das bedeutet, du hast einen großen Glauben und eine große Erwartung an Gott. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die können mit unglaublich herausfordernden Situationen unglaublich souverän umgehen. Ich kenne Menschen, die an Krebs gestorben sind, und es ist der Hammer wirklich, welchen inneren Frieden die tatsächlich hatten bis zum Schluss. Solche Menschen gibt es, denen das wirklich geschenkt ist von Gott, auch Situationen in so einem Glauben anzunehmen. Aber es gibt auch manchmal so diese Leute, mit denen man im Gespräch ist und wo man so das Gefühl hat, wenn die sagen so: Ach nee, nee, bei mir gibt es das eigentlich nicht, dass ich Gott in Frage stelle. Ist eigentlich alles gut, denn ich nehme das an und also ich habe da so einen Glauben und so, wo ich mich manchmal frage: Hey, kann das sein, dass du in solchen Situationen auch deswegen von Gott nicht herausgefordert bist, weil du eigentlich auch gar nicht so viel von deinem Gott erwartest und deswegen auch nicht enttäuscht bist von ihm, wenn es nicht kommt? Und so dieses Spannungsfeld, so einerseits diese Erwartung von Gott und diese schmerzhafte Enttäuschung, wenn diese Erwartung nicht erfüllt wird, das ist genau das, was wir auch bei David im Psalm 22 finden. David schreibt in den Versen 5 bis 7: Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet, sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. Und was David hier eigentlich zu Gott sagt ist: Hey David, anderen Leuten hast du geholfen, du hast eingegriffen, du hast sie gerettet. Gott, warum greifst du eigentlich bei mir nicht ein? Und ein paar Verse weiter schreibt er: Du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen, du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an, du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Und wiederum, was David hier sagt, ist: Gott, ich habe das doch selber immer wieder erlebt, dass du ein Versorger bist, dass du ein Beschützer bist, dass du eingegriffen hast. Gott, warum kann ich das jetzt nicht erleben? Gott, warum lässt du mich jetzt allein und im Stich und lieferst mich meinen Feinden aus? Große Erwartung, große Hoffnung und große Enttäuschung. Wie können wir damit umgehen, wenn wir uns wirklich in so einer Situation wiederfinden? Und ich habe zu Anfang ja auch schon gesagt, in diesem Psalm 22, da geht es eben nicht nur um die Klage, nicht nur um diese Verzweiflung vor Gott, sondern es geht auch wirklich um Trost und Hoffnung. Und wo können wir in solchen Situationen Trost finden? Was kann uns in solchen Situationen wirklich Hoffnung geben? Und im Prinzip, seit es die Theologie gibt, haben sich Menschen mit dieser Frage beschäftigt: Warum lässt Gott Leid zu? Warum kommen Menschen in Situationen, wo sie sich von Gott alleingelassen fühlen? Und Ja, da gibt es auch verschiedene theologische Antworten auf diese Frage, aber eigentlich sind die relativ wenig geeignet, um Menschen wirklich zu trösten, wenn sie in der konkreten Situation drinstehen. So, weißt du, wenn irgendwie ein Kind totgefahren wird von einem Betrunkenen, dann ist das für die Eltern ein relativ schwacher Trost, wenn man ihnen erklärt, ja, weißt du, Gott lässt halt den Menschen den freien Willen und damit hast du halt auch den freien Willen zur Sünde und deswegen ist jetzt dein Kind tot. Das mag theologisch wahr sein, aber trösten wird das niemand. Es gibt aber für mich was anderes, was für mich wirklich ein riesiger Trost ist, wenn ich wirklich so mit meinem Leid auch zu Gott komme. Ich habe am Anfang gesagt, einer der Gründe, warum die Psalmen so viel in uns zum Schwingen bringen, ist, weil da einfach Menschen unseren Gefühlen Worte verleihen. Und man hat das Gefühl, wenn man diese Psalmen liest, da ist jemand, der versteht, wie es mir geht, weil der einfach das Gleiche oder ähnliche Sachen durchgemacht hat. Das macht die Psalmen an sich schon mal so tröstlich. Aber dieser Psalm 22, der verweist eben darauf, dass nicht nur David Leid und Verzweiflung gekannt hat, sondern er verweist uns ganz klar darauf, dass auch Jesus verzweifelt war, dass auch Jesus großes Leid erlebt hat. Wir Christen glauben an einen Gott, der den Leidenden nicht nur mit Erbarmen begegnet, sondern der die Leidenden so sehr liebt, dass er selber freiwillig bereit war, einer der Leidenden zu werden. Jesus hat Verfolgung gekannt. Jesus war gerade mal ein kleines Kind, als seine Familie nach Ägypten fliehen musste, weil Herodes ihn umbringen wollte. Jesus hat Hunger und Armut gekannt. Jesus hat gewusst, wie es ist, wenn du Ablehnung durch Menschen erfährst. Wir lesen in Lukas 4, dass Jesus seine erste Predigt gehalten hat in der Synagoge von Nazareth. Und die Folge davon war, dass seine Zuhörer ihn anschließend steinigen wollten. Und jetzt muss man wissen, Nazareth, das war sozusagen das Heimatdorf von Jesus. Da haben zu der Zeit ein paar hundert Menschen gelebt. Und das heißt, die Menschen, die Jesus umbringen wollten, das waren nicht irgendwelche Leute. Das waren die Leute, mit denen Jesus seit 20 Jahren Tür an Tür gelebt hat, mit denen er zusammen aufgewachsen ist, seine Nachbarn, die ja irgendwie so im Bild zu bleiben, die das Mittagessen gekocht haben und auf ihn aufgepasst hatten, wenn die Maria mal keine Zeit hatten. Es waren diese Menschen, die gesagt haben, wir schleifen dich vor die Stadt und wir steinigen dich. Jesus wusste, was es heißt, von Menschen Ablehnung zu erfahren. Jesus wusste, was es heißt, wenn deine eigene Mutter und deine eigenen Geschwister dich für bekloppt halten, weil du deinen Weg mit Jesus gehst. Jesus wusste, was es heißt, um Menschen zu trauern, die dir nahe stehen. Als sein Freund Lazarus gestorben ist, ist Jesus ans Grab gekommen und das Erste, was er getan hat, ist, dass er dort am Grab um seinen Freund Lazarus geweint hat. Jesus wusste, was es heißt, wenn dich deine besten Freunde verraten und verkaufen und im Stich lassen. Jesus wusste, was Todesangst ist, er wusste, was Ungerechtigkeit ist, er kannte Demütigungen, er kannte Schläge, er kannte Schmerzen, er kannte es, elend zu sterben. Und durch dieses Glaubensgeheimnis der Dreieinigkeit kannte Jesus sogar das Gefühl, sich völlig von Gott verlassen zu fühlen. Und das ist für mich so ein ungemeiner Trost, einfach zu wissen, wann immer ich mit den Dingen, die mir wirklich, ja, die mich schmerzen, die mich leiden lassen, wenn ich mit diesen Dingen zum Kreuz komme, dann finde ich dort nicht immer alle Antworten. Manche Antworten werde ich erst erfahren, wenn ich im Himmel bin und bei Jesus, und dann kriege ich das hoffentlich mit, warum manches so war, wie es eben war. Aber was ich dort immer finden werde an diesem Kreuz, ist ein Gott, der genau weiß, wie es mir geht, weil er selber bitterstes Leid erfahren hat. Das ist mein Trost, den ich in diesem Psalm 22 finde. Und dieser Psalm 22 verweist auch auf meine Hoffnung in dem Ganzen. Nämlich, dass all dieses Leid und der Schmerz und die ganze Scheiße, was unsere Welt für uns parat hat, nicht das letzte Wort sein wird. Sondern es wird eines Tages einen neuen Himmel geben, es wird eine neue Erde geben, David schreibt hier in den letzten Versen des Psalms, die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen, euer Herz soll ewiglich leben. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Weltenden, vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Heiden. Ihn allein werden anbeten alle, die in der Erde schlafen. Vor ihm werden die Knie beugen alle, die zum Staube hinabfuhren und ihr Leben nicht erhalten konnten. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen. Vom Herrn wird man verkünden, Kind und Kindeskind. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk, das geboren wird. Denn er hat's getan. Und die Offenbarung, das letzte Buch in der Bibel, schreibt ganz zum Schluss über diesen neuen Himmel und diese neue Erde, die Gott schaffen wird. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Frühere ist vergangen. Das ist die Hoffnung, auf die Psalm 22 hinweist. Amen. Wir werden jetzt, wie am Ende jeden Gottesdienstes, auch eine Zeit haben, in der wir einfach Menschen segnen wollen. Und heute wollen wir das so ein bisschen anders machen.